Wir legen uns durchaus fest, wir stehen zu unseren angegebenen Zeitschienen. Wenn es von Kundenseite zu Verzögerung kommt, dann können wir es natürlich nicht unbedingt beeinflussen, liegt nicht in unserer Hand.
Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
Unser regulatorisches System ist ja langsam in diesem neuen Gleichgewichtszustand angekommen. Also man weiß etwa, wie dieses ganze Zusammenspiel mit den benannten Stellen funktioniert. Ich denke auch, einige der allergröbsten Engpässe in diesem Bereich haben sich jetzt so langsam aufgelöst. Und ich bemerke, dass es jetzt viele Themen noch gibt, beispielsweise im Kontext der klinischen Bewertungen, wo man noch am Tunen ist, was jetzt so genau die Erwartungen jeweils sind. Und was würde sich da besser eignen, als jemand einzuladen, der sowohl Arzt ist, als auch bei der benannten Stelle arbeitet? Und genau dieses Kunststück ist mir gelungen. Ich habe nämlich den Dr. Nitsche heute mit dabei im Podcast. Und er ist als Arzt bei dem TÜV Süd zuständig auch für den Kontext natürlich klinische Bewertungen. Aber Nitsche, das können Sie, glaube ich, noch ein bisschen genauer und präziser schildern, wie ich das gerade gemacht habe, was Sie da alles tun und was in Ihren Verantwortungsbereich mit reinfällt.
Genau, ja, vielen Dank für die Einladung. Grüß Gott auch von meiner Seite. Ulrich Nitsche ist mein Name, wie Sie schon gesagt haben. Und die Geschichte bei mir ist, ich war am Klinikum Rechts der Isar München 10 Jahre als Chirurg tätig, bin also Facharzt für Viszeralchirurgie. Und habe auch nebenbei schon immer viel Forschung betrieben, habe dann auch so ein Grundlagenforschungsstudium noch gemacht, ein 3-jähriges, und kam dann irgendwann zum Punkt, als ich meinen Facharzt hatte, als ich die Habilitation hatte, wo ich mir gedacht habe, wie soll es denn so weitergehen, was reizt mich denn sonst noch so, vielleicht auch wenn man ein bisschen über den Tellerrand schaut. Und ich bin da dann mehr oder weniger zufällig, muss man sagen, beim TÜV Süd gelandet, als Clinical Reviewer, also als interner Kliniker, eben zur Prüfung von der klinischen Bewertung. Und konnte mir am Anfang noch nicht so richtig was darunter vorstellen, bin dann aber sehr schnell in dieses Thema reingekommen und reingerutscht, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und durch die zu der Zeit sehr starken Aufbaumaßnahmen, die wir hatten, wegen dieser massiven MDR-Flut, die Sie schon angesprochen haben, haben wir uns da sehr schnell vergrößert in der Zeit. Ich bin jetzt mittlerweile seit gut 5 Jahren dabei, bin aktuell, nennt sich Global Director of Clinical Center of Excellence. Das heißt, ich betreue die internen Kliniker, die 30, 40 internen Kliniker, also die hauptsächlich Fachärzte für alle möglichen Bereiche, die wir beim TÜV Süd zur Bewertung von hauptsächlich Hochrisikoprodukten haben.
Ach, das ist spannend. Was war für Sie als Arzt das Neue? Oder ich stelle die Frage vielleicht auch ein bisschen anders. Hat sich die Art, wissenschaftlich zu arbeiten im klinischen Kontext, unterschieden von der Art, wie Sie auch ein Stück weit Wissenschaft machen und bewerten im Kontext der klinischen Studien oder klinischen Bewertungen, genauer gesagt? Also gibt es da einen Unterschied oder haben Sie da neu denken lernen müssen?
Genau, das ist eine ganz spannende Frage. Das Entscheidende vielleicht war, dass gerade durch den wissenschaftlichen Hintergrund, den ich schon hatte, also von selber Publikationen schreiben oder auch selber als Peer-Reviewer arbeiten für wissenschaftliche Journale, dass es im Prinzip gar nicht so eine große Umstellung war. Also es war das, wo ich schon aus meiner Arbeit davor wusste, das macht mir Spaß, sich in bestimmte Themen einzuarbeiten, reinzugraben, sozusagen versuchen zu bohren, ob man irgendwo ein mögliches Problem sieht. Das war, glaube ich, gar keine so große Umstellung. Das ist eher, was ich merke, dass manche Kliniker, die als interne Kliniker bei benannten Stellen arbeiten, sich möglicherweise schwer tun, wenn sie noch nicht diese Grundlagen oder wissenschaftliche Vorerfahrung haben. Was natürlich speziell aus Klinikersicht spannend ist, ist, wenn man weiß, wie werden Produkte im OP verwendet. Kein Mensch wird jemals in die Gebrauchsanleitung reinschauen, ganz plakativ gesagt. Das wird weggeschmissen, die Zeug ist die Produkte werden im gröbsten Maße off-label benutzt teilweise, also dass man da wirklich sozusagen aus erster Hand diesen Einblick mitbringen kann in die benannte Stelle, das denke ich, hilft schon sehr.
Ah, das finde ich super und das ist auch eine gute Nachricht, ja. Das heißt, es gibt nicht irgendwie 2 Arten, wissenschaftlich gut zu arbeiten, nämlich einmal im akademischen Kontext und einmal im Zulassungskontext, wenn ich das so nennen darf, sondern da gelten die gleichen Spielregeln und das ist eine tolle Nachricht. Und dass sie natürlich genau das Kontextwissen mitbringen, das ist natürlich von unglaublichem Wert, weil das ist ja genau das, wo es oft fehlt oder was wir schon erlebt haben, das sind es nennt sich dann Clinical Experts bei den Herstellern, aber wenn die dann in den klinischen Kontext reingehen, dann verändern die den eher, als dass sie ihn wirklich aus der täglichen Arbeit wissen. Das heißt, da können sie unglaublich helfen. Danke für den Einblick, den Sie da gewährt haben. Vielleicht noch eine letzte Frage zu Ihrer Person. Haben Sie eine bestimmte Klasse an Produkten, für die Sie sich besonders zuständig fühlen, für die Sie eine besondere Leidenschaft haben?
Also wenn man jetzt in Klassen spricht, dann sind das natürlich die Hochrisikoprodukte, also Klasse 3 und Implantate, wo zwingend die internen Kliniker sehr eng eingebunden sind. Aber darüber hinaus machen wir das ganze Spektrum, also gerade als interne Kliniker, alle Low-Risk-Produkte, auch die über den Samplingplan kommen, auch die schauen wir uns an. Also wenn man, das ist immer das Problem, dass man in der regulatorischen Welt in MDA und MDN-Codes und in Risikoklassen spricht und in der medizinischen Welt spricht man in Medical Areas oder in medizinischen Fachbereichen. Also das heißt natürlich alles, was in Richtung Viszeralchirurgie geht, Notfallmedizin, das ist das, wo ich mein Steckenpferd habe sozusagen, wo ich der erfahrene Kliniker bin, unabhängig von der Klasse, würde ich sagen. Von der
Okay. Ja. Wir kommen gleich nochmal zu dem Thema klinische Bewertungen zurück. Wir wollten heute einen ganz kleinen Ausflug machen, und zwar nach Dänemark, wo Sie einen neuen Standort vom TÜV Süd eröffnet haben. Was waren die Gedanken, die Sie dabei hatten? An welche bestimmte Kundengruppe möchten Sie damit adressieren? Weil das ist ja schon ein echter Aufwand, da sowas Neues, eine neu benannte Stelle de facto mit aufzubauen. Was waren da die Rationale, wie man es wahrscheinlich nennen würde, dahinter?
Genau, ein ganz spannendes Thema. Seit einiger Zeit ist ja der TÜV Süd in Dänemark jetzt schon designiert und hat Ende letzten Jahres das erste MDR-Zertifikat auch rausgebracht. Es war natürlich eine längere Reise, da ein zweites Standbein, eine zweite benannte Stelle aufzubauen. Gab vielfältige Gründe und Ideen dahinter. Zum einen, dass man damit die Möglichkeit hat, sozusagen sich nochmal von Grund auf neue QM-Prozesse zu überlegen, zu durchdenken, ohne irgendwelche MDD-Vorlasten, die noch irgendwie im System kleben sozusagen. War auch die Idee, dass man damit mit einer relativ klein benannten Stelle eine agile Struktur hat, die sich also zum Beispiel gerade jetzt in der Zeit, wo der TÜV Süd noch nicht voll ausgelastet ist mit Neukunden, für Startups sehr gut eignen könnte, um da schnell mit Experten in Kontakt zu treten, um kurzfristige Termine planen zu können. Also wo nicht dieses ganze laufende Business sozusagen immer so ein bisschen im Hintergrund schwebt, sondern wo man wirklich also ganz konkret und ausführlich auf Kunden eingehen kann, wo auch im Rahmen von Neuentwicklungen oder von Startups eben, bei denen möglicherweise absehbar ist, dass relativ viel Change Notifications auch nach der Zertifizierung reinkommt, wo man auch da genügend Kapazität hat, das eben jederzeit zügig abzuarbeiten, in engen Kundenkontakt auch zu stehen. Im Prinzip nichtsdestotrotz ist beides TÜV Süd, also es bietet den gleichen Service an. Es sind zu sehr großen Teilen auch die gleichen Experten, die dahinter stecken. Also wir sehen uns durchaus als ein globales TÜV Süd-Unternehmen, egal zu welchem TÜV Süd der Kunde geht. Er wird im Endeffekt den gleichen, hoffentlich sehr guten Service bekommen. Wie gesagt, einzelne Unterschiede mag es geben, jetzt aktuell auch noch im Rahmen von diesem Aufbau des TÜV Süd Dänemark bezüglich der intensiven Kundenbetreuung.
Damit haben Sie jetzt auch geschildert, welche Kunden Sie da besonders gern sehen. Nämlich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Jungen, die Startups haben Sie genannt gehabt, die in der Entwicklung mit drin sind, die neue Dinge erfinden, die eine schnelle Interaktion wahrscheinlich auch benötigen, um voranschreiben zu können. Ich weiß, dass man das nicht global beantworten kann, aber kann man so ein bisschen so Timelines skizzieren, die Sie da für sich vielleicht in Anspruch nehmen, erreichen zu wollen?
Genauso, das kann man durchaus skizzieren oder festlegen. Also ohne dazu weit ins Detail zu gehen, jeder, der da sehr spezifisch dran interessiert ist, kann auf die TÜV Süd Homepage gehen. Also wenn man einfach im Internet sucht nach TÜV Süd MDR Assessment Timelines, dann findet man das Zeitschema, nach dem wir arbeiten. Also wir garantieren da und legen uns fest auf bestimmte Zeitschienen, die eine Bewertung insgesamt dauert. Das wäre jetzt, also wenn man sich da verschiedene Bewertungsrunden anschaut und zusammenrechnet, wie es eben dargestellt ist, irgendwas im Rahmen von wenigen Monaten im Fall von so Dedicated Services, die wir anbieten, also die sehr schnelle Umschlagzeiten haben oder auch mehrere Monate bis zu 9 Monate im Rahmen von einem Base-Service, also von einem regulären Bewertungsservice. Also das können Kunden frei wählen im Endeffekt, welches Servicemodell sie buchen beim TÜV Süd. Zeitschienen und Servicemodell ist, wie gesagt, TÜV Süd ist gleich TÜV Süd, also da gibt es keinen Unterschied zwischen Dänemark oder Deutschland. Im Endeffekt hängt es vom Kunden ab, was sein Anspruch und sein Wunsch ist. Und es ist natürlich trotzdem nie hundertprozentig vorhersehbar, dass das Zertifikat nach x Monaten rauspurzelt. Also wir legen uns durchaus fest, wir stehen zu unseren angegebenen Zeitschienen. Wenn es von Kundenseite zu Verzögerung kommt, dann können wir es natürlich nicht unbedingt beeinflussen, liegt da nicht in unserer Hand.
Ja, dann sollte man genau da mal reinbohren. Also was können die Kunden machen, damit es eben nicht zu Verzögerungen kommt? Also eins haben Sie ja schon genannt gehabt, den passenden Service zu buchen, weil der offensichtlich eine Auswirkung auf die Timeline hat. Aber jenseits dieses, ja, ich nenne es jetzt auch mal ökonomischen Überlegungen, die da wahrscheinlich mit reinspielt, was können die prozessual machen, was können Sie vorbereiten, auf was sollten Sie achten, damit die Sache dann auf Ihrer Seite möglichst problemlos durchflutschen kann?
Genau, also da wäre meine erste Empfehlung an Medizinprodukthersteller, an Kunden, gerade vielleicht an Bereiche, die noch nicht extrem viel Erfahrung in dem Gebiet haben, frühzeitig den Kontakt zur benannten Stelle zu suchen. Das war ja auch anfangs unter der MDR immer so eine Frage, was darf nicht eine benannte Stelle leisten, gerade in dieser Pre-Application-Phase. Da ist jetzt ja seit kurzem das MDCG 2019-6 abgedatet worden auf Revision 5, wo nochmal ganz konkret auf Structured Dialogues eingegangen wird. Also das, denke ich, ist ein sehr eleganter und sehr geschickte Möglichkeit für Hersteller, in frühzeitigen Kontakt zu benannten Stellen zu treten. Das bieten wir gerne an. Da kommt uns als TÜV Süd auch zugute, dass wir eben einen relativ großen internen Pool an Klinikern, an Fachexperten haben, die wir also von Stunde Null oder schon Pre-Application mit den entsprechenden Herstellern in Kontakt bringen können für Diskussionen, um sich das dann auch während der Entwicklungsphasen immer wieder mal weiterführen zu können oder wieder zu spiegeln. Also das, glaube ich, wäre eine wichtige Sache, dass die Hersteller frühzeitig den Kontakt zur benannten Stelle suchen, Zwischenschritte auch besprechen. Und dann ist natürlich immer die entscheidende Frage, was darf eine benannte Stelle leisten? Wir dürfen nicht beraten, das ist klar, denke ich. Das heißt, wir können Einschätzungen geben zur Strategie. Wir können Wege diskutieren, was eine akzeptable Möglichkeit sein kann, um ein Produkt auf den Markt zu kriegen, gerade wenn es um die Fragen geht, wann ist eine klinische Studie erforderlich, wann ist eine Pre-Market-Studie erforderlich, wann ist eher eine PMCF-Studie erforderlich oder wann kann eine PMCF-Studie ausreichend sein. Also das, so generelle regulatorische Fragen, glaube ich, sind relevante Punkte, die man besprechen kann. Ansonsten, was wir nicht dürfen als benannte Stelle, einfach weil es per Gesetz verboten ist, wie gesagt, ist beraten oder die konkrete Bewertung erstellen, da mithelfen oder dem Kunden ganz konkret sagen, was er genau machen muss. Dafür wird es dann eher Beraterfirmen geben. Also da muss man ganz klar trennen.
Ja, da können wir dann helfen. Also ich fasse ganz kurz zusammen. Also der erste Tipp war, das passende Paket auszusuchen. Der zweite Tipp war, diesen Structured Dialog auch zu suchen und da besonders dann auch regulatorische Strategien und klinische Strategien mit Ihnen frühzeitig klären. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, absolut. Also das sehen wir, dass da die Kunden viel davon profitieren und gerne auch wiederholt eben immer wieder einzelne Zwischenschritte besprechen. Auch das, um sich zu versichern, dass man am richtigen Weg ist, kann durchaus Sinn machen.
Was hätten Sie noch, weil Sie jetzt ja der Fachmann sind für klinische Bewertungen, was würden Sie denen noch mitgeben, außer dass Sie mit Ihnen die klinische Strategie abgeklärt haben, um gerade im Bereich klinische Bewertung möglichst reibungslos bei Ihnen nachher durchzukommen?
Also es ist auch ein interessantes Thema, da könnte man Stunden und Tage drüber diskutieren natürlich. Was ich aus unserer Erfahrung sagen kann, ist, dass sich einzelne Punkte doch immer wieder finden in den klinischen Bewertungen, die zu einer gewissen Verzögerung führen, zu Nachfragen, die wir tätigen müssen. Das wäre jetzt ganz konkret, wenn man auf die klinische Bewertung eingeht. zum Beispiel der Punkt, das geht so ein bisschen in Storytelling, so als Schlagwort. Man hat oft das Gefühl, dass dem Hersteller eigentlich gar nicht so ganz klar ist, auf was er hinaus will oder welche Richtung er will, sondern dass er einfach mal alles, was irgendwie möglich ist und sämtliche Daten und Wege in die klinische Bewertung reingepackt werden, so mit der Idee, dann wird irgendwie schon das Passende dabei sein. Also auch wenn das keine konkrete MDR-Anforderung ist, dann kann ich aus meiner Sicht sprechen, es macht durchaus Sinn, wenn aus der technischen Bewertung eindeutig klar wird, welche regulatorische Route will ein Hersteller einschlagen. Also basiert er seine initiale Bewertung auf Äquivalenz, hat ein Legacy-Device, referenziert der Hersteller MDCG 2026 für Legacy-Devices oder geht er auf Artikel 6110, also für eine performance-basierte Evaluation ohne klinische Daten. Wenn das, also der Gedanke klar rausgearbeitet wird, über welchen regulatorischen Weg der Hersteller sein Produkt auf den Markt bringen will, hilft sehr viel, um zu verstehen und auch um Angriffspunkte zu haben, eben wo mögliche konkrete Probleme liegen könnten. Also das ist so ein ganz genereller Gedanke bezüglich klinischer Bewertung. Vielleicht in dem Sinne auch, was ein Tipp wäre, ist, wenn Lücken, also Gaps in der klinischen Evidenz oder wie auch immer vorhanden sind, dann ist es meiner Meinung nach die schlechteste Idee, das unter den Tisch zu kehren oder möglichst zu verstecken, sondern dann wäre ein Weg, der normalerweise deutlich schneller zum Ziel führt und deutlich weniger mühsam ist, auch bestimmte Daten, also fehlende Daten, sei es für Indikationsgruppen, für Kinder zum Beispiel, für bestimmte Krankheitsspektren, wie auch immer, das ganz konkret zu beschreiben, zu erklären und zu begründen, warum man aktuell konkret in diesem Fall kein so relevantes Gap sieht, dass es nicht für eine Erstzertifizierung reichen könnte und dann eben im Rahmen von PMCF-Maßnahmen darauf einzugehen. Also das könnte ich oder würde ich sehr viel mehr befürworten, als dass es irgendwie verschleiert, ominös beschrieben wird, was meistens nur zu vermehrten Nachfragen führt und dann zu einer unnötigen Verzögerung möglicherweise. Als letzten Punkt könnte ich da, wenn wir über klinische Bewertung sprechen, wie gesagt, man könnte tagelang sprechen, aber als letzten Punkt könnte ich noch eine Sache mitgeben. Das ist vielleicht einer der großen Unterschiede, die von MDD auf MDR auch gekommen sind, dass wir mit der MDR, wo ganz klar definiert ist, was muss im Clinical Evaluation Plan drinstehen und dann auch, was muss im Clinical Evaluation Report nachgewiesen werden, da wird ein viel größerer Fokus drauf gelegt, dass also im Prinzip im klinischen Bewertungsplan, also eigentlich bevor die klinische Bewertung an sich erstellt wird, der Hersteller genau definieren muss, was sind denn Sicherheits- und Performance-Parameter, die das Produkt erreichen will, also basierend auf dem State-of-the-Art. Also im Endeffekt, was muss mein Medizinprodukt können, damit es als State-of-the-Art gelten kann und zugelassen werden kann. Und dann geht er in den Clinical Evaluation Report und zeigt dann die Daten, die er hat für diese Parameter, um diese Parameter nachweisen zu können. Und kann so eben schlussfolgern, ob Safety and Performance Thresholds erreicht sind oder nicht. Und das ganz klar darstellen, möglichst mit quantifizierbaren Daten, es werden nicht immer quantifizierbare Endpunkte sein, aber je klarer man das darstellen kann, Blutungsrate für irgendwelche Stapler zum Beispiel unter 3% basierend auf State of the Art und dann im CIA gibt es 3 Studien, die zeigen, Blutungsrate ist unter 3%. Also diese Quantifizierung, die brauchen wir, soweit es möglich ist. Und das schließt vielleicht den Kreis auch wieder zum ersten. Also da auch, wenn es dann eine Publikation gibt, wo die Blutungsrate 5% war, heißt es nicht, dass das Produkt auf keinen Fall zugelassen werden kann, sondern wenn es dann eine entsprechende nachvollziehbare Begründung gibt, waren das Hochrisikopatienten, waren das ältere Patienten, waren es Patienten mit Blutverdünner oder irgendwas, dann also müssen im Prinzip die Daten diskutiert werden. Und das ist vielleicht so aus akademischer Sicht auch das Anspruchsvollste oft, dass nicht nur einfach die Ergebnisse dumpf wieder gespiegelt werden, sondern eben, dass man wirklich diesen Deep Dive macht in die klinischen Daten. Das fällt manchen, glaube ich, schwer, aber das ist das, wenn da Herstellerschaft gute und nachvollziehbare Begründung zu liefern, also dann ist er schon sehr, sehr weit und dann erspart das häufig mehrfache Nachfragen von benannter Stellensicht.
Wow, das waren wirkliche Insights. Ich fasse ganz kurz mal zusammen. Das waren letztlich drei Punkte. Das war nämlich das Thema der Stringenz, der Transparenz und der Traceability. Ich gehe es ganz kurz nochmal durch, damit Sie sicher sind, dass ich es verstanden habe. Also die Stringenz war, eine klare Route, wie man es ja manchmal auch nennt, zu haben und auch zu verfolgen. Also das sehen wir auch in unserer Zulassungsplattform, muss man das sogar anklicken. Also welche Route nimmst du denn jetzt? Und da merken wir dann auch, wie dann die Diskussionen losgehen. Ja, weil die Software sagt A oder B oder C. Ja. Also das heißt, dann ist es auf einmal relativ binär, dann wird das auch erzwungen, schafft damit aber auch genau diese Klarheit. Und je nachdem, was man auswählt, sind es dann eben auch andere Daten, die man bereitstellen muss. Das Zweite, was ich geglaubt habe, gerade zu hören, war die Transparenz. Sie haben gesagt, nichts unter den Tisch fallen lassen. Das heißt, eine Ehrlichkeit zu haben und sich nicht aus einer Angst leiten zu lassen, dass das fehlende Daten zwingend das Zulassungsprojekt zum Scheitern bringen, sondern wir haben ja immer auch die Option, die natürlich abgewogen sein will, Daten auch noch nachzuliefern. Sie haben gerade das Stichwort PMCF genannt gehabt. Und das Dritte war die Traceability, also die Nachvollziehbarkeit zwischen Claims, Medical Claims, Stand der Technik auf der einen Seite und nachher der Evidenz, die man dazu liefert, dass man eben den Stand der Technik und diese Claims auch tatsächlich erreicht hat. Und das bedingt halt die Fähigkeit, aus Daten diese Schlussfolgerungen auch wissenschaftlich ableiten zu können, was eine gewisse Kompetenz natürlich beim Hersteller dann auch voraussetzt. Also drei mächtige Brocken, die Sie da gerade eben angesprochen haben, die darüber entscheiden, wie gut eine klinische Bewertung und letztlich damit auch dann das ganze Produkt durch diesen Prozess bei Ihnen durchlaufen werden. Ja, das waren wirkliche wertvolle Insights, die Sie uns hier geschenkt haben. Wenn man sich an Sie wenden will, haben Sie schon gesagt, am besten über die Webseite, oder habe ich gehört?
Genau, also das denke ich wäre der einfachste Weg. Auch da, wenn man einfach übers Internet versucht zu googeln, TÜV Süd MDR oder TÜV Süd Structure Dialog, wird man sehr schnell weitergeleitet auf so eine Kontaktplattform. Da reagiert der TÜV innerhalb von 24 Stunden spätestens drauf auf jede Art von Anfrage. Also da darf man sich nicht abschrecken lassen, wenn da sehr viele Kreuze und Abfragen in dieser initialen Maske sind. Das hat eher die Idee, dass man möglichst schnell eben an den richtigen Ansprechpartner bei uns intern weitergeleitet wird. Aber auch wenn man da ein Kreuzchen falsch setzt oder wenn man nur eine unklare Anfrage reinschreibt, dann setzen wir uns in Verbindung, dann fragen wir nach, dann dauert es halt vielleicht mal einen Tag länger, bis man die richtige Stelle gefunden hat sozusagen. Also das, glaube ich, wäre das Einfachste. Ansonsten medicaldevice@tuffsuit.com ist die E-Mail-Adresse, wo man für jede Art von Anfrage den TÜV Süd bezüglich Medizinprodukten erreichen kann. Oder mich persönlich, Ulrich Nitsche, findet man auch, denke ich, wenn man sucht, kann man auch ansprechen oder anschreiben. Und ich werde mich dann auch darum bemühen, Anfragen entsprechend weiterzuleiten.
Großartig. Ich fasse zusammen. Also mit Ina Nitsche hatten wir heute einen Experten aus dem Bereich Klinik dabei. Also nicht nur ein Experte, sondern jemand, der dieses ganze Clinical Center of Excellence leitet. Sie haben uns berichtet, wie Sie überhaupt in diesen Bereich der Klinik bei einer benannten Stelle gekommen sind. Sie haben uns verraten, was der Gedanke hinter Ihrem neuen Standort in Dänemark ist. Und Sie haben uns wertvolle Tipps gegeben, die man beachten sollte, wenn man bei klinischen Bewertungen gut durchlaufen kann. Beratung, haben Sie gesagt, dürfen Sie nicht machen. Aber dafür gibt es ja unsere Klinikerinnen und Kliniker, die dabei helfen. Und ich glaube, wir sind da immer ziemlich gut abgestimmt, was das angeht. Herr Nitsche, herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview.
Hat mich gefreut. Vielen Dank.